Die Wirtschaftswissenschaften seien unwissenschaftlich, seien politische Propaganda, die Banken sind ein Betrugssystem und der finale Systemcrash steht unmittelbar bevor. Das sagt nicht etwa ein Journalist aus der linken Ecke oder ein Systemkritiker, der außerhalb des wissenschaftlichen Betriebs steht. Nein, das sagt ein Mann, ein Professor, der direkt im wissenschaftlichen Betrieb steht, der Professor für Revisionstreuhand und Rechnungswesen an der Wirtschaftsuniversität Wien, Herr Professor Franz Hörmann, und den haben wir jetzt in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Hörmann.
Ja. Auch einen schönen Tag.
Tut man denn sowas, was Sie machen, also der eigenen Kasse sozusagen ein Auge aushacken, das ist doch eigentlich nicht üblich, dass sozusagen ein Wirtschaftswissenschaftler die eigene Wirtschaftswissenschaft kritisiert?
Ja, also da gibt es ja eine ganze, sehr, sehr umfangreiche Vorgeschichte. Der wesentliche Punkt ist ja, dass sich die Inhalte dieser sogenannten Fächer seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr sinnvoll weiterentwickelt haben. Die Zeitschriften, die großen Verlage und natürlich auch die Konferenzen sind ja im Hand einer kleinen Lobby und dort schiebt ja jeder jedem in Wirklichkeit nur Aufträge für Gutachten zu. Das heißt, im Mainstream werden eigentlich Geschäftsmodelle gefahren und es wird nicht Wissen weiterentwickelt. Der Kern der sogenannten Wirtschaftswissenschaften, also das Marshallsche Unternehmenskonzept, ist ja seit den 50er Jahren von George Stigler schon widerlegt worden. Das heißt, schon im Ansatz eigentlich der Makroökonomie, der Volkswirtschaftslehre, fahren wir heute mit einem mathematisch widerlegten Konzept. Das weiß man. Es gibt da von Steve Keen, die Banking Economics, ein sehr gutes Buch dazu. Das werden Sie natürlich alles auf den offiziellen Leselisten vergeblich suchen, denn da wird eigentlich nur abgemauert und es werden die eigenen Geschäftsmodelle weitergefahren. Und ganz große Finanziers, Geldgeber für diese Geschäftsmodelle sind natürlich die politischen Parteien. Das ist die offizielle Politik, die diese Dinge, von denen man eigentlich weiß als Insider schon seit Jahrzehnten, dass sie falsch sind, immer noch propagiert.
Sie sagen also, wir haben eine finale Systemkrise, die vielleicht im nächsten Jahr schon sogar crashen wird. Und es ist nicht nur ein vorübergehendes Problem, sondern wir brauchen eigentlich ein globales, nachhaltiges Gesellschaftssystem und die Krise steht unmittelbar bevor. Ist das wirklich so schlimm?
Ja, es ist so schlimm. Also man muss sich ja nur ansehen, was auch die heutigen Mainstream-Medien inzwischen schon schreiben. Ich denke da vor allem an die Financial Times Deutschland, der man in Wahrheit schon ein großes Kompliment machen muss. Die haben also in den letzten Jahren die Krise ziemlich objektiv und sehr tiefgehend auch durchleuchtet. Der springende Punkt ist, was passiert mit Spanien? Was passiert, obwohl das nicht zum Euroraum gehört, was passiert mit Großbritannien? Also Länder ab einer bestimmten Größenordnung, die auch zur Europäischen Union gehören, wenn die in eine Schieflage geraten, dann weiß eigentlich jeder, dass die nicht mehr gerettet werden können. Das wird wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres der Fall sein. Davon abgesehen kann man mathematisch heute schon sagen, dass viele größere Staaten im nächsten Jahr nicht einmal mehr die Zinsen auf die Staatsschuld bezahlen können. Und das ist dann sozusagen die engere Definition eines Staatsbankrotts. Das Problem beginnt bei der unsinnigen Geldschöpfung durch Privatbanken, die Geld als Schuld erzeugen. Das heißt, Geld, das heute von Banken verliehen wird, hat vorher nicht existiert, wird gleichzeitig als Schuld eingebucht und diese Schuld ist zu verzinsen. In einem solchen System weiß man allerdings, dass die Zinsen in der Geldmenge nicht vorhanden sind. Das heißt, die können nur durch neue Schulden wieder bezahlt werden. Und diese Spielchen halten erfahrungsgemäß 70, 80 Jahre und dann kommt regelmäßig in unserem Schuldgeldsystem der Crash. Das bedeutet, wenn Staaten jetzt in die Bedrängnis kommen, dann bleibt einfach nichts anderes übrig, als wieder die Geldschöpfung dem Staat zu übertragen. Also eine Geldschöpfung im Sinne der Demokratie als staatliches Geld und nicht mehr durch Privatbanken als Schuld.
Reden wir doch mal über das Problem Wachstum. Also für den normalen Zeitungsleser, der sich vielleicht dafür interessiert und der auch Sorge hat um sein eigenes Geld, wird ja immer von Wachstum geredet. Im Moment ist gerade in Deutschland ist es so, dass sich die Kanzlerin hinstellt und sagt, es kommt alles wieder zu Wachstum. Und wenn man da mal ein bisschen nachdenkt, es kann ja nicht ins Unendliche wachsen. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Hammerwerfer plötzlich über 100 Meter wirft, hat man nur zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das Stadion größer oder den Hammer schwerer.
Ja, Wachstum ist natürlich eine viel zu oberflächliche Betrachtungsweise, denn was man hier permanent übersieht, ist natürlich erstens, dass in einem geschlossenen System kein endloses, noch dazu exponentielles, vom Zinseszins abgeleitetes Wachstum geben kann. Da stößt man natürlich sofort an die Grenzen der natürlichen Ressourcen. Das ist ein Problem. Und das andere Problem ist, dass das Wachstum auch nicht hinterfragt wird. Denn jetzt beispielsweise verkaufen viele Regierungen und ihre Propagandainstitute der Bevölkerung Preiserhöhungen, beispielsweise auf den Rohstoffmärkten, wieder als Wachstum. Man leitet davon fehlgeleitet sogar den Schluss ab, es werde die Wirtschaftskrise überwunden. Tatsächlich treiben die Spekulanten allerdings ein bitteres Spiel, indem sie große Mengen von Rohstoffen, die die Industrie, die verarbeitende Industrie bitter benötigt, aufkaufen und die Realwirtschaft dann einfach erpressen. Denn wenn ich einen großen Teil eines knappen Rohstoffes kaufe, verknappe ich ihn künstlich, allein dadurch steigt der Preis. Alle, die diese Dinge später tatsächlich benötigen, weil sie zum Beispiel Produkte herstellen, die die Bevölkerung wirklich braucht, werden damit erpresst, zum höheren Preis die dringend benötigten Stoffe zu kaufen. Und der Endverbraucher ist wieder einmal der Dumme, denn er darf nicht nur ein überteuertes, dann möglicherweise durch Einsparungen qualitativ schlechteres Produkt kaufen, sondern darf auch alle Spekulanten, die als Banken getan in dieser Spielkette und zwischendurch untergehen, über seine Steuergelder wieder retten. Und das ist natürlich ein Zustand, der einfach nicht mehr erträglich ist.
Kommen wir mal zum Geld und zum Geldsystem. Sie nennen ja das Geld Zähleinheiten, interessanterweise. Und Geld ist ja eigentlich nur eine Verteilungsregel von Gütern und Dienstleistungen, so nach der guten alten Lehre. Und Sie sagen, das Wirtschaftssystem ist als Nullsummenspiel historisch konstruiert worden, dass wenn jemand Gewinn erzielt, das immer nur auf Kosten anderer erzielt werden kann. Diese Regel trifft nicht mehr zu oder ist außer Kraft gesetzt?
Ja, das hängt davon ab, wie man die Dinge sieht. Ursprünglich, wenn wir also von einer konstanten Geldmenge im Sinne abzählbarer Goldstücke ausgehen, sieht man sofort, dass es sich um ein Nullsummenspiel handeln muss. Die entscheidende Frage ist, inwieweit kann man parallel zu einem realwirtschaftlichen Wirtschaftswachstum die Geldmenge ausweiten. Das Spiel mit der Geldmengenausweitung ist in den letzten Jahrzehnten, man kann sagen beinahe sogar Jahrhunderten, zumeist im Interesse kleinerer Finanzeliten verdeckt erfolgt. Das waren am Anfang beispielsweise fungible Aktien, die man als Wertpapiere in Umlauf gesetzt hat. Fungibel, das heißt jederzeit leicht veräußerbar. Und damit haben diese Wertpapiere schon wieder eine geldähnliche Funktion übernommen, waren also Geldsubstitute und damit eine Ausweitung der Geldmenge. Das Problem der heutigen Finanzmärkte besteht hauptsächlich darin, dass sie nämlich im Wahnsinn des Wortes keine Märkte sind. Auf einem Markt kann ich nämlich jederzeit durch eine Erhöhung meines Produktangebots die Preise wieder senken. Das heißt, wenn eine Nachfrage beispielsweise nach MP3-Playern besteht, eine steigende, dann erzeuge ich einfach mehr und dadurch kann der Preis auch wieder sinken durch einen höheren Output. Genau das können Sie aber bei Aktien und anderen Wertpapieren zumeist nicht machen, weil die nicht beliebig ihr Kapital erhöhen können. Das heißt, aus dieser Konstruktionsweise, der Funktionsweise von Aktien und dem Aktiengesetz ergibt sich, dass eine natürliche Knappheit, eine vorprogrammierte Knappheit an diesen Dingen besteht. Wenn da die Nachfrage steigt und steigt, erhöht sich automatisch der Preis und dadurch degeneriert, entartet ein solches Marktmodell, wenn man es noch so nennen will, zum Pyramidenspiel.
Herr Professor Hörmann, wenn das so stimmt, wie Sie das jetzt gerade erklärt haben, oder ich sage jetzt mal ganz plump, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es ja auch nicht direkt verwunderlich, dass die Menschen, die sich mit so etwas beschäftigen, also zum einen die Spekulanten, wie auch die Menschen, die sich mit Wirtschaftswissenschaft beschäftigen, dass die das verschweigen. Denn die wissen ja dann am ehesten, dass sie nichts anderes tun, als für einen hohen Preis Luft verkaufen.
Vollkommen korrekt und ich kann Ihnen gratulieren, Sie haben es richtig verstanden und Sie sehen damit, wie einfach, geradezu trivial die Wirtschaftswissenschaften, wie wir sie heute betreiben, in Wahrheit sind. Und ich muss dazu auch sagen, das rechtfertigt aus meiner Sicht überhaupt kein Studium. Wir müssten uns in Wahrheit beispielsweise darauf konzentrieren, Forschungsinstitute der Materialwirtschaften zu gründen, und zwar flächendeckend, damit wir für knapper werdende Rohstoffe möglichst schnell nicht knappe Substitute liefern können mit ähnlichen Materialeigenschaften, damit wir eben beispielsweise Rohstoffkriege vermeiden können. Da wären Gelder sinnvoll angelegt, auch öffentliche Gelder. Da wäre es notwendig, Wissen zu entwickeln, aber nicht immer mehr beispielsweise komplizierte Derivate auf den Markt zu bringen, die in Wahrheit Wahrheit nichts anderes als verkettete Pyramidenspiele sind.
Sie sagen ja, das System sei nicht verbesserungsfähig und es braucht ein neues System. Darüber werden wir gleich noch reden. Zuvor nochmal zu denen, die die Lobby machen, die die Politik machen. Sie reden ja sogar von Propaganda. Sie reden von politischer Propaganda und von den Banken als Betrugssystem. Wollen wir mal kurz darüber, wie sich das immer so wieder stabilisiert hat. Ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit jemand vom IFO-Institut und wollte ihm eine ganz provokante Frage stellen. Dachte ich, also jetzt haust du mal richtig rein und fragte, warum konnten Sie denn die Finanzkrise nicht voraussagen? Sie sind für politische Beratung zuständig, Sie sollen die Politiker fit machen, sowas zu vermeiden. Und da hat er gesagt, naja, das, was da jetzt passiert ist vor ein, zwei Jahren, ist in unserem Denkmodell nicht vorgesehen gewesen. Und da war ich sehr überrascht über diese Antwort, dass der offen gesagt hat, dieses Denkmodell war nicht vorgesehen. Ist er da ein Einzelfall gewesen, der Vertreter vom IFO-Institut?
Nein, leider nicht. Und das hängt jetzt wieder mit Ihrer allerersten Frage zusammen, warum ich da so massiv gegen die heutige Art der Wirtschaftswissenschaften vorgehe. Denn diese engen Denkmodelle sind in unseren gesamten Lehrprogrammen und Lehrbüchern flächendeckend angelegt. Das heißt, Absolventen, vor allem erfolgreiche Absolventen dieser Fachbereiche, die haben in der Tat es vollkommen verlernt, über die Grenzen dieser Modelle hinauszudenken, die leider Gottes von Grundlagen, also von Prämissen, sagt man wissenschaftlich dazu, von Prämissen ausgehen, die eben in der Realität nicht gegeben sind. Die breite Bevölkerung, auch die Politik, versteht eben nicht, dass wissenschaftliche Modelle, auch wenn sie im Mainstream anerkannt sind, deswegen noch lange nicht für die Praxis relevant sein müssen. Es ist immer die Frage, von welchen Grundlagen geht man bei der Konzeption der Modelle aus. Man nennt das eben die Prämissen. Wenn diese Grundlagen sich in der Realität nicht wiederfinden, dann sind die Modelle zwar unter Umständen in sich logisch konsistent, aber irrelevant in der Anwendung bezogen auf die Praxis. Von Wolfgang Pauli, ein Nobelpreisträger, ein Naturwissenschaftler, stammt dieses wunderbare Zitat, das ich sehr gerne in meinen Lehrveranstaltungen verwende. Für mathematische Gleichungen gibt es nur zwei Möglichkeiten, sie sind richtig oder falsch. Für Modelle gibt es nämlich noch eine dritte, und zwar logisch korrekt, aber irrelevant. Und genau das ist es, was ich den Wirtschaftswissenschaften vorwerfe. Sie gehen von völlig absurden Prämissen aus, die in der Realität nicht vorhanden sind, propagieren dann diese Modelle, um die Bevölkerung zu manipulieren, aber nicht, um Missstände zu beheben.
Nun könnte man sagen, es funktioniert ja immer wieder. Die Blasen, die platzen. Das war ja schon bei der Tulpenblase von vor Jahrhunderten so. Das war völlig irrelevant und absurd und vielleicht auch verrückt, aber irgendwie hat es immer wieder funktioniert. Alle haben mitgemacht. Dann platzen die Blasen, viele Leute sind arm und dann geht es wieder von vorn los. Könnte man nicht sagen, das ist die Mechanik dieses Finanzsystems, dieses Kapitalismus, dass die Blasen immer wieder platzen, es gibt einen Crash und dann geht es wieder von vorne los. Also eigentlich eine ganz natürliche Sache, sterben und dann fängt das Leben wieder an.
Da kann ich Ihnen jetzt gleich zeigen, wie wunderbar die Gehirnwäsche in den Bildungsinstitutionen und der Politik funktioniert. Das, was wir heute als Bubble Economy bezeichnen und wie Sie es genau richtig beschrieben haben, heute wird das so dargestellt, als wären das natürliche Abläufe. Das war vielleicht vor 30, 40 Jahren noch gesetzlich verboten. In Österreich gibt es im Strafgesetzbuch den Paragraph 168 immer noch und es hieß damals Pyramidenspiel. Das heißt, wenn es eine begrenzte Anzahl von Aktien gibt, weil mehr noch vorhanden sind und ich kaufe beispielsweise zum Kurs von 100 eine Aktie, der Kurs steigt dann auf 120, ich verkaufe sie an den nachfolgenden Aktionär, nehme dann meine 120, die ich von ihm erhalten habe, aus dem System heraus, investiere sie nicht mehr in Aktien, sondern gebe sie für beispielsweise Luxusartikel aus, dann betreibe ich ein Pyramidenspiel. Ich nehme nämlich den Einsatz des nachfolgenden Spielers als Gewinn aus dem System heraus und führe es nicht mehr dem System zu. Und wenn wir auf diese Art und Weise die Anlagemodelle von Versicherungen oder Banken beleuchten, dann werden wir sehr schnell erkennen, dass etwas anderes außer Glücksspielen, wo eben die Spieler unter sich bleiben, einen geschlossenen Kreis bilden, und Pyramidenspielen, wo das System offen ist, die Preise steigen und die Einlagen der nachfolgenden Spieler werden als Gewinne an die früher im System befindlichen ausgezahlt, dass unsere Banken zurzeit nichts anderes bieten können. Und das ist ja auch der Grund, warum die privaten Rentenvorsorgen und so ganz jämmerlich versagen müssen, aufgrund dieses Designs, das aber seit Jahrzehnten der Bevölkerung unterschlagen wird.
Nun haben wir in Deutschland die sogenannten Wirtschaftsweisen. Kennen Sie die?
Ja, natürlich.
Gehören die jetzt auch mit dazu? Die fand ich immer so sympathisch, weil sie auch so heißen, Wirtschaftsweise, und dann streiten sie sich auch manchmal ein bisschen mit der Regierung und so.
Das muss man sehr differenziert sehen. Ich bin an und für sich kein Freund einer pauschalen Aussage über beispielsweise jetzt hier mehrere Personen, die, wenn man sie im Detail betrachtet, eben wieder ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind. An und für sich hat sich die Institution der Wirtschaftsweisen in der Vergangenheit nicht sehr bewährt. Wenn man also ihre Prognosen beispielsweise mit der realen Entwicklung hinterher vergleicht, was in vielen Büchern, auch in der Literatur immer wieder gemacht wird, gerät das beinahe zur Lachnummer. Auf der anderen Seite gibt es in der letzten Zeit durchaus sinnvolle Anstrengungen, ein bisschen wieder den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Und da möchte ich namentlich beispielsweise den Herrn Bofinger nennen, der insbesondere mit seiner Initiative gegen den Fair Value, gegen den Marktwert, wenn man so möchte, als Bewertungsinstrument in den Bilanzen offensichtlich dafür sorgt, dass der flächendeckende Bilanzbetrug wieder etwas eingedämmt werden sollte. Also das muss man eben, wie gesagt, von Persönlichkeit zu Persönlichkeit anders betrachten. Als Institution selbst haben sie sich aber nicht bewährt.
Sie haben davon gesprochen, dass wir das traditionelle Geldsystem ersetzen müssen und das, was da passiert, die Zähleinheiten, wie Sie ja das Geld nennen, dann komplett transparent und demokratisch überwacht sind. Wie soll denn so ein neues Geldsystem funktionieren?
Da gibt es zahllose Ansätze, die teilweise schon bis zur Systemreife gediehen sind. Also es existiert sogar schon Software, die man anwenden kann. Also ein wesentlicher, entscheidender erster Punkt wäre, dass man die realen Prozesse abbildet, also Lieferanten in einer Supply Chain tatsächlich über ein gemeinsames Rechenzentrum miteinander verknüpft. Die hätten dann also gewissermaßen auch nur ein und dieselbe Rechnungswesensoftware und könnten in Echtzeit miteinander kommunizieren. In einem solchen geschlossenen Kreislauf würde man Geld beispielsweise in Form von Münze oder Schein überhaupt nicht mehr benötigen, denn in dem Moment, wo ein Unternehmen eine Rechnung legt, wäre sofort im selben Moment auch bezahlt. Es würde also das leistende Unternehmen eine Gutschrift erhalten, der Kunde, das Kundenunternehmen eine Lastschrift und das Kundenunternehmen müsste also sozusagen dann sein Konto im Sinne des gesamten Rechnungskreises später mit eigenen Leistungen wieder ausgleichen. Auf die Art und Weise würde man sich Debitoren, Kreditoren, Buchhaltung, Forderungseintreibung, Mahnwesen, Inkasso und diese ganzen Dinge komplett ersparen. Es käme auch nicht immer wieder zu Liquidationen, Konkursen und Enteignungen. Man müsste anstelle dieser Berufsgruppen, wenn man so will, müsste man Beratungsteams, fliegende Berater ins Leben rufen, die sozusagen den einzelnen Unternehmen, den Mitarbeitern zeigen, wie sie ihre negativen Kontenständen wieder ins Plus bringen können. Durch Innovation, durch Kreativität und auch durch Änderungen, flexible Änderungen des Geschäftsmodells.
Wie ist es mit Kredit? Also wenn Investitionen sind ja nur möglich durch Kredit, dass ich mir irgendwo Geld borge, mit einer Idee einen Vorschuss bekomme und dann sozusagen Zinsen zahle dafür, dass ich mir Geld geborgt habe und investiere.
Dieses Sehen Sie, darf ich kurz unterbrechen? Da sind Sie schon wieder dieser Denkweise aufgesessen. Das ist im Mainstream richtig, das stimmt aber nicht per se. Ja, also Sie können einfach Ihr Konto ins Minus fahren, damit gibt Ihnen die gesamte Gemeinschaft diesen Kredit und zwar ohne Zinsen und hinterher fahren Sie das Konto dann wieder ins Plus, wenn Sie die Leistung erbringen. Das ist dann eben ein vertrauensbasiertes System, wo Geld nämlich das springende Punkt wirklich nur eine Verrechnungseinheit ist und nicht eine eigenständige Ware.
Aha, also das heißt, das Geld als Fetisch, als Ware und als Goldstück würde wegfallen und würde zur reinen Zähleinheit werden.
Das ist reine Information.
Das macht ja kulturell auch was mit uns. Also ich stelle fest, wenn ich mit Euro und Münzen bezahle, bin ich irgendwie etwas knausriger und habe das Gefühl, mein Portemonnaie wird leerer und der Schein, den ich da angerissen habe, hätte ich mir vielleicht sparen können. Hingegen, wenn ich mit Kreditkarte zahle oder nur dieses Plastikding reinstecke, irgendwo eine Nummer eintippe, fällt es mir leicht. Hat es auch damit was zu tun, dass wir so ein spezielles Verhältnis zum Geld, zur Münze, zu dem anfassbaren Gegenstand haben?
Völlig richtig. Das, was Sie jetzt hier beschreiben, sind die Symptome des sogenannten Materialismus. Das heißt, wenn man das, was eigentlich nur eine Steuerinformationsgröße ist, selbst wieder vergegenständigt, im schlimmsten Fall, indem man knappe Materialien wie beispielsweise Gold dafür an die Stelle setzt, dann passiert genau das, was man in den alten Religionen schon als schädlich empfunden hat. Es kommt zur Erfindung eines Götzen. Man kommt dann auf die Idee, das wären eigenständige Werte, in Wirklichkeit sind das aber nur verknüpfende Informationen zwischen einem Lieferanten und einem Kundenunternehmen in einer Supply Chain.
Das heißt, das Tauschmittel oder das Hilfsmittel zum Tauschen ist zu einer eigenständigen Ware geworden, die noch sozusagen kulturhistorisch auch nochmal mit einem Fetisch verbunden ist und das alles jetzt aufzubrechen, wäre die Aufgabe und die Herausforderung für die Zukunft?
Das ist die Herausforderung A für die Politik und B, und das ist die ganz große Aufgabe, auch für die Bildungssysteme. Wenn das Kinder, also vor allem Jugendliche, Heranwachsende in der Schule schon so lernen, dass Geld keinen eigenen Wert hat, sondern nur Leistungsketten verknüpft, dann haben sie einen ganz anderen Bezug dazu. Und dann sieht man auch, dass wenn mit der Rechnungslegung das Geld sozusagen geschöpft wird, entsteht durch die Leistung, dass eben nicht die Banken Geld schöpfen, sondern die Realökonomie durch tatsächliche physische Leistungen, Dienstleistungen und Waren.
Abschließend nochmal zur Arbeit. Arbeit kann ja auch zum Fetisch werden und zur Ware und die Sache mit dem Mehrwert. Welche Rolle wird denn die Arbeit spielen, sozusagen die Lohnarbeit?
Das, was wir uns momentan wünschen für die Gesellschaft, ist, dass es in der Zukunft keine Trennung mehr gibt in die beiden Bereiche Arbeitszeit und Freizeit. Es wird in Zukunft nur noch den einen Begriff sinnvolle Zeitgestaltung geben. Und diese sinnvolle Zeitgestaltung ist beispielsweise auch, wenn ich mich um meinen eigenen Geist und meinen eigenen Körper kümmere, um beispielsweise neue Fähigkeiten zu entfalten, die ich dann wieder zum Gemeinnutzen in die Gemeinschaft einbringen kann. Denn Glück entsteht durch Hormonausschüttungen im Gehirn, Endorphine, Dopamine oder beispielsweise Oxytocin. Und diesen Zustand erreicht man im Flow. Also wenn man eine Tätigkeit ihrer selbst willen gerne tut, Künstler beispielsweise, Schriftsteller, Komponisten, Maler, aber natürlich auch Unternehmensberater. Nicht? Auch da gibt es die sogenannten Workaholics, die mitunter nicht deshalb der Arbeit verfallen sind, weil sie unbedingt reich werden wollen, sondern weil sie einfach wissen, dass ihre Tätigkeit sinnvoll für andere ist und sie außerdem beflügelt. Die werden über ihre Gehirnchemie einfach high. Und das ist dann ein Rauschzustand, aber durch endogene Drogen, die also im Körper selbst erzeugt werden. Und das sollte das schönste Ziel des Bildungssystems sein. Das heißt, Rauschzustände durch Drogen, die das Gehirn selbst ausschüttet, die sind in Ordnung, denn in Wahrheit geht es da auch um Tätigkeiten, die man dann auch gerne in die Gesellschaft einbringt. Künstler beispielsweise, die durch ihre Tätigkeit glücklich sind, die schenken dann teilweise ihre Produkte sogar her. Wenn sie einen vernünftigen Lebensstandard halten können, die Gesellschaft ihnen das zugesteht, dann wollen sie auch nicht schachern mit ihren Produkten der Tätigkeit. Allerdings Menschen, die in einer fremdbestimmten Umgebung arbeiten müssen, um ihr Leben bezahlen zu können, die verfallen dann in den exogenen Drogenrausch und dort fallen sie der Gesellschaft zur Last.
Das heißt, aus Geld werden Zähleinheiten und die werden dann gezählt nach dem Stand der Technologie und ihrer Umweltverträglichkeit und alles muss demokratisch transparent sein. Es gäbe keine Geldgeschäfte mehr, die nicht demokratisch legitimiert sind. Das klingt ja sehr nach Utopie. Sind Sie da ein Einzelgänger oder gibt es mittlerweile Anhänger dieser Theorie?
Ich bin also beileibe kein Einzelgänger. Es gibt jede Menge Literatur dazu. Wer immer das gerne sehen möchte, soll sich ein bisschen auf meiner Website www.franzhoermann.com umsehen. Aber es gibt nicht nur Literatur, es gibt auch schon sehr viel, was da umgesetzt wurde. Eben wie gesagt, die von mir erwähnte Software existiert bereits im deutschen Sprachraum. Und es gibt auch Unterstützung hinter den Kulissen von unglaublich namhaften Persönlichkeiten, die ich allerdings jetzt nicht nennen kann. Der Punkt ist einfach der, solange wir noch keine kritische Masse sind in der Bewegung selbst, werden wir hinter die Kulissen unterstützt. In dem Moment, wo wir mal politisch etwas bewegen können in diese Richtung, neues Geld, neue Gesellschaft, werden alle diese Personen dann auch in die Öffentlichkeit treten und müssen sich sozusagen nicht mehr verstecken.
Der finale Systemcrash steht bevor. Die Banken sind ein Betrugssystem und die derzeitigen Wirtschaftswissenschaften sind unwissenschaftlich. Und wir brauchen ein völlig neues System, müssen Welt weg vom Geld, brauchen Zähleinheiten und wir müssen im Grunde völlig umdenken, auch kulturell. Das sagt der Wiener Wirtschaftsprofessor Franz Hörmann. Er kritisiert die Wirtschaftswissenschaften und das auf eine massive Art und Weise.
Herr Hörmann, wir bedanken uns für dieses Interview. Wir haben viel gelernt und zum Dank dafür schicken wir Ihnen virtuell ein goldenes Lamm.
Oh, danke vielmals. Ich werde es aber nicht als Kürze betrachten.
Auf Wiederhören, tschüss.